Herzlich willkommen zu NPP, unserem Podcast von netzpolitik.org. Wir haben heute einen Gast hier bei uns im Büro, Domingos de Oliveiras, und würden gerne über ein Thema sprechen, das uns in den vergangenen Wochen bei Netzpolitik beschäftigt hat, über das Thema Barrierefreiheit im Netz oder ganz konkret auch Barrierefreiheit auf unserer Webseite. Hallo Domingos.
Hallo, es freut mich hier dabei zu sein.
Ja, ich habe geschaut, du selber schreibst in deinem Twitter-Profil über dich selbst. Domingos lebt in Bonn, ist blind und kümmert sich um Barrierefreiheit. Du hast geschrieben, du kümmerst dich um Barrierefreiheit, aber du arbeitest ja tatsächlich als Trainer für Barrierefreiheit. Was genau machst du als Trainer für Barrierefreiheit?
Genau, ganz ursprünglich, also vielleicht um beim Anfang anzufangen, ich bin ja von Geburt an blind mit einem ganz kleinen Sehrest. Und wenn man mit Hilfstechnologien arbeitet, dann stellt man ganz schnell fest, wenn ich irgendwie eine Webseite ansurfe, da funktionieren manche Sachen nicht so, wie ich das erwarten würde. Oder es treten Probleme auf, solche Sachen wie Captchas, also grafische Codes, die man lösen muss. Oder die Webseite lässt sich nicht vernünftig navigieren, weil die Buttons nicht richtig beschriftet sind. Das war sozusagen die Nutzerseite. Und irgendwann bin ich dann in die Barrierefreiheitsszene sozusagen mehr oder weniger reingestolpert. Da hat mich ein Unternehmen gebeten, die Barrierefreiheit zu prüfen von deren Webseiten. Und habe dann gemerkt, das ist ein ganz spannendes Thema, wo einfach zu wenig passiert. Dann bin ich in die Beratung reingegangen, freiberuflich, habe Organisationen geholfen, ihre Webseiten barrierefrei zu machen, und habe aber festgestellt, eigentlich arbeite ich doch gerne mit Menschen zusammen, und es gibt einen unheimlichen Bedarf an Weiterbildung für die Menschen, dass sie sich, wie Basics, dass sie einfach kapieren, okay, eine blinde Person kann im Internet unterwegs sein, kann Webseiten nutzen, kann sich Videos angucken oder anhören, dass dieses Wissen grundsätzlich fehlt, oder aber auch, wie man Inhalte und Webseiten so aufbereitet, dass sie für blinde Personen zugänglich sind. Und deswegen biete ich jetzt seit 2016 Schulungen zu dem Gebiet an, habe mit barrierefreier Redaktionsarbeit, also barrierefreie Inhalte erstellen, angefangen und habe das Thema dann immer weiter ausgedehnt, bis wir heute sozusagen technikbasierte Schulungen machen, wo die Leute dann auch lernen, wie man barrierefreie Webseiten entwickeln kann.
Ich habe auf deiner Webseite gelesen, dass du unter anderem Aktion Mensch und die Deutsche Forschungsgemeinschaft und den Zoll auch beraten hast zum Thema Barrierefreiheit. Was genau braucht der Zoll? Also worum ging es dann, wenn man die Webseite des Zolls barrierefrei gestalten soll? Oder was wollten die gerne von dir wissen dann in dem Zusammenhang?
Also beim Zoll, da ging es tatsächlich hauptsächlich um interne Anwendungen. Also es geht ja auch um Intranets oder irgendwelche Personalportale oder alles, was intern so passiert. Das ist ja auch eine Riesenorganisation, die einfach auch Menschen mit Behinderung auch beschäftigt und ganz viele Sachen hat, die halt über Webformulare zum Beispiel abgearbeitet werden müssen. Aber der Zoll ist nicht nur für irgendwelche Produkte, die importiert oder exportiert werden, zuständig, sondern auch, der macht ja heute Kraftfahrzeughilfe und alle möglichen anderen Sachen, wo man auch als Normalbürger mit dem Zoll zu tun hat und dann deren Webseiten oder auch Webformulare nutzen muss, deren Informationen abrufen muss. Also im Prinzip jede Firma, die entweder Menschen mit Behinderung selber beschäftigt oder jede Organisation, entweder Menschen mit Behinderung selber beschäftigt, intern, aber auch deren Webseiten müssen eigentlich barrierefrei sein.
Wir sind auf das Thema gekommen, also wir beschäftigen uns schon auch länger mit dem Thema, wie wir unsere Seite barrierefrei machen. Bisher hat sich das aber ehrlich gesagt vor allem auf das Thema Bilder beschränkt, also dass wir zum Beispiel darauf achten, dass Bilder auf unserer Seite einen sogenannten, wie heißt es dann, Alt-Text haben? Nee, Alt-Text, genau, also eine Beschreibung Text haben.
Ja, genau.
Genau, also kannst du da vielleicht nochmal erklären, warum ist das relevant für Menschen mit Sehbehinderungen, dass Bilder eine ordentliche Beschreibung haben, wenn sie eingepflegt werden zum Beispiel auf einer Webseite?
Genau, ganz häufig sind Bilder einfach ein dekoratives Element. Das heißt, es ist vielleicht nicht so ganz wahnsinnig wichtig zu wissen, was auf dem Bild drauf ist, um den Artikel zu verstehen. Aber natürlich muss ich jetzt als blinde Person, die überhaupt nicht weiß, was auf dem Bild drauf ist, entscheiden können, okay, das ist jetzt eine wichtige Grafik oder das ist eine unwichtige Grafik. Es kann ja auch sein, dass es irgendwie eine Infografik ist, die ein paar Informationen so ein bisschen veranschaulicht oder ein Diagramm, was so eine wirtschaftliche Entwicklung oder solche Sachen darstellt, die vielleicht im Text gar nicht so stark betont werden. Und da muss ich einfach wissen, ja, was ist auf dem Bild drauf und ist das wichtig für mich?
Ja, ich habe mal geschaut und ich frage mich oft, wenn ich dann diese Bilder hochlade, wie beschrifte ich die richtig? Ein Beispiel, was dann irgendwie für uns, wie so eine Beschriftung aussehen würde, wäre typischerweise sowas wie Innenminister Horst Seehofer steht links im Bild und spricht mit anderen Ministern oder so. Würdest du sagen, das ist eine gute Art der Beschriftung oder wie könnte man es noch besser machen?
Nee, das ist vollkommen ausreichend. Also wirklich sagen, wer auf dem Bild zu sehen ist, was sie ungefähr machen. Ich sag mal, wenn es irgendwelche, diese typischen Pixabay-Bilder, wo jetzt der Inhalt nicht wirklich wichtig ist, dann kann man es auch noch kürzer halten.
Also sowas wie Vogel fliegt in Klammern Symbolbild oder so?
Genau, also es interessiert mich vielleicht noch, ob es jetzt ein echtes Foto ist, also mit der Digitalkamera aufgenommen oder ob es irgendwie selber gezeichnet ist, eine Vektorgrafik, so etwas. Also ich sag dann immer, auf meiner Website zum Beispiel, auf der Startseite ist so eine Grafik, die so ein bisschen Barrierefreiheit veranschaulichen soll. Die habe ich ein bisschen ausführlicher beschrieben, da ist ein Rollstuhlfahrer drauf und dann sage ich, stilisierter Rollstuhlfahrer fährt einen roten Pfeil hoch, so ungefähr. Aber man kann es eigentlich in den meisten Fällen, wenn es jetzt nicht gerade eine Infografik ist, ein Organigramm oder etwas in der Art, kann man es eigentlich relativ knapp halten.
So, jetzt sind wir nochmal vor, ja, einigen Wochen sehr konkret auf dieses Thema Barrierefreiheit gestoßen worden, muss ich vielleicht eher sagen, über einen Umweg. Und zwar hatten wir selbst einen Beitrag auf der Seite veröffentlicht, wo wir unsere eigene Haltung zu geschlechtergerechten Sprache dargestellt haben. Also vielleicht aufgedröselt einfach, warum wir, wenn wir Beiträge schreiben auf unserer Website, sehr oft darauf achten, dass dort eben nicht nur Männer und Frauen oder dieses generische Maskulinum verwendet wird, sondern dass alle Geschlechter sichtbar werden und warum wir das auf unterschiedliche Arten und Weisen tun, manchmal eben mit einer Sternchenschreibweise, manchmal mit einem Doppelpunkt, manchmal mit Doppelnennung und das quasi allen Autorinnen und Autoren selbst überlassen ist, wie sie das handhaben wollen. Wir haben jetzt nicht ganz unerwarteterweise, hat dieser Post bei uns auf der Webseite ziemlich viele Reaktionen ausgelöst. Das ist ja ein Thema, das sehr polarisiert und darauf hatten wir uns auch schon eingerichtet. Eine bestimmte Rückmeldung, die wir bekommen haben, war aber jetzt nicht komplett neu, aber fanden wir auf jeden Fall interessant und wollten dem nochmal nachgehen. Und zwar haben wir von mehreren Seiten die Rückmeldung bekommen, dass es ein Problem gibt mit diesen geschlechtergerechten Schreibweisen, mit dem Sternchen und auch mit dem Doppelpunkt, weil das für Menschen, die auf eine Sprachausgabe, also auf ein Text-to-Speech-Programm angewiesen sind, im Moment ein ziemliches Problem darstellt, weil diese Schreibweisen dann eben dazu führen, dass das ausgelesen wird. Ich bin auf dich gestoßen, weil du dich unter anderem auch mit diesem Thema in deinem Blog auch beschäftigt hast, ne? Du hast dazu einen Beitrag verfasst, wie man mit diesem Thema geschlechtergerechte Sprache und Barrierefreiheit umgehen kann. Was ist denn die Problematik dabei, würdest du sagen? Und welche Möglichkeiten gibt es, das aufzulösen?
Genau, also lustigerweise ist es tatsächlich der am meisten aufgerufene Post auf meiner Seite. Irgendwie alle Beiträge haben so 30, 40 Besucher pro Monat und der Beitrag hat dann 300, 400. Also es scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Ist auch bei Google relativ oben, wenn man das googelt. Also das Problem ist, oder es gibt mehrere Ebenen, sag ich mal. Es gibt einfach das Problem, dass die gendergerechte Sprache, ist mal unabhängig, wie man das bewertet, eine gewisse Komplexität in die Sprache reinbringt und auch in den Text gerade. Und das ist unheimlich schwierig für Menschen zu lesen, die zum Beispiel eine Lernbehinderung haben. Früher hat man geistige Behinderung gesagt, weil natürlich die sind auf relativ einfach formulierte Texte angewiesen, man nennt das leichte Sprache. Und da ist es immer problematisch, eine zusätzliche Ebene der Komplexität mit reinzubringen.
Aber in der Hinsicht sind unsere Texte wahrscheinlich sowieso schon ziemlich suboptimal, weil die ja in der Regel auch technisch noch komplex sind, so sehr wir uns bemühen, Sachen dann runterzusprechen. Aber das Problem haben wir wahrscheinlich durchgehend, kann ich mir vorstellen, auf der Seite.
Genau, also für sehbehinderte Personen ist wirklich das Problem, dass dann natürlich ein ungewohntes Element, sage ich mal, reinkommt. Also normalerweise sieht man, okay, da steht jetzt Ärztinnen und Ärzte. Und wenn ich jetzt ein Zeichen mitten im Board habe, was ich noch nicht von der Lesegewohnheit einfach noch nicht habe, dann bringt das natürlich eine gewisse Komplexität rein. Wenn ich jetzt mit starker Vergrößerung zum Beispiel arbeite, dann verlängert das natürlich so ein bisschen den Lesefluss, reißt mich ein bisschen raus. Und hier ist, glaube ich, das Problem, dass, oder vielleicht noch die blinden Personen, da ist im Prinzip das Gleiche, dass ich ein Board habe, zum Beispiel sage ich, die Ärzte machen das und das, dann lese ich das runter. Und wenn ich aber jetzt lese zum Beispiel die Ärztinnen und Ärzte, das sind ja dann zwei zusätzliche Wörter in diesem Satzbestandteil und das kann mich so ein bisschen aus dem Lesefluss rausreißen. Das Gleiche gilt im Prinzip auch für jede andere Form von Zwischenzeichen, sage ich mal, Sternchen, Unterstrich, Schrägstrich, ich weiß nicht, was es noch für Varianten gibt, dass es so eine gewisse Komplexität in die Sprache reinbringt und dass es mich so ein bisschen aus dem Lesefluss rausreißt. Problematisch ist es auch, wenn ich mehrere dieser Varianten sozusagen in einem Satz habe, also die Ärzt-Sternchen-Innen, die Polizist-Sternchen-Innen und die Politiker-Sternchen-Innen machen das und das, dann wird der Satz einfach, sage ich mal, 6 Wörter verlängert, ohne dass ich jetzt unbedingt einen Mehrwert habe. Bin ich generell schon ein Befürworter einer gendergerechten Sprache, deswegen mein Plädoyer wäre tatsächlich, dass man sich auf eine Variante möglichst einigt. Und diese Variante dann konsequent wirklich durchhält. Also auch für ein ganzes Webportal und natürlich möglichst für die gesamte deutsche Sprache.
Aber jetzt ist ja das, was wir dann gerade gehört haben, auch oder das, was du eben beschreibst, ne, Nutzer, Sternchen innen, aber auch Leser, Sternchen innen, ist ja tatsächlich eine tendenziell ziemlich anstrengende Version. Es gibt ja schon diese Empfehlung, die eine der Fragen ist ja auch sowieso, wie übersetzt man das in gesprochene Sprache, und etwas, das sehr empfohlen wird, ist einfach den sogenannten Gap zu machen, also eine kurze Pause einzulegen und dann etwas, also Nutzer-Sternchen-Innen wäre dann eben Nutzer-Innen, könnte man aussprechen, Schreibweise auch hörbar zu machen oder in die gesprochene Sprache zu übersetzen. Wäre das denn eine Möglichkeit, dass man diese Programme, also die Reader, so programmieren kann, dass sie einfach wissen, okay, ein Sternchen oder ein Doppelpunkt im Wort zwischen zwei Buchstaben eingebettet, ohne dass drumherum Leerzeichen sind, müsste genau auf diese Art und Weise ausgesprochen werden?
Genau, also das Technische ist gar kein Problem, da müsste man wirklich auf die Anbieter, sage ich mal, der Sprachausgaben zugehen.
Wie viele gibt es da ungefähr? Also wie viele verschiedene Firmen werden das
dann? Eigentlich ist es nicht so, also es ist nicht so wahnsinnig viele. Es gibt diese typischen Sprachausgaben, die auch von Sehenden verwendet werden, wie sie zum Beispiel von Alexa, iPhone, Android und so weiter ausgegeben werden, wenn man irgendwie so diese Assistenten verwendet. Das ist, glaube ich, fast alles die gleiche Firma. Da gibt es eine Open-Source-Lösung, die heißt eSpeak. Das ist das, was in Open-Source-Screenreadern für Windows verwendet wird. Also es ist tatsächlich eine überschaubare Aufgabe. Es könnte im Prinzip auch, ich sag mal, technisch fittere Nutzer könnten das auch für sich selber regeln.
Weil man, genau, diesen Hinweis haben wir auch bekommen, dass es die Möglichkeit gibt, die Sprachausgaben für sich selbst quasi zu personalisieren und genau sowas als Ausnahme einzugeben. Ne? Also wenn du auf sowas triffst im Text, dann sprich das doch bitte so oder so für mich aus. Das könnte man, aber es können technisch versiertere Personen dann individuell für sich auch einstellen.
Das auf jeden Fall, ja.
Okay, gut. Also das wäre eine Möglichkeit, wobei es natürlich eigentlich am idealsten wäre, vermutlich, wenn man eine Regelung mit den einzelnen Firmen auch findet, tatsächlich oder den einzelnen Anbietern, so dass das nicht bei jeder Person einzeln die Arbeit anfällt, das dann zu machen.
Genau.
Und ich dachte, wir machen jetzt einfach mal ein Experiment und hören uns mal an, damit man sich das besser vorstellen kann, wie das jetzt klingt, wenn jemand mit so einem Sprachausgabeprogramm sich diesen Post bei uns auf der Seite anhört.
Überschrift Ebene 1, warum wir geschlechtergerechte Sprache verwenden. Häufig bekommen wir Mails und Kommentare von Menschen, die sich darüber aufregen, dass wir in unseren Beiträgen bemüht sind, verschiedene Geschlechter sichtbar zu machen. Wir machen es trotzdem. Denn die Veränderung, die wir uns wünschen, findet auch über die Sprache statt. 13.01.2020 um 14 Uhr und eine Minute Link netzpolitik.org in Link 104 Ergänzungen. Illustration Grafik Gruppenbild der 17 Innenminister auf einer Treppe Titel Wir sind nicht grundsätzlich gegen die Verwendung des Maskulinums. In Fall dieses Gruppenbildes der Titel 17 Innenminister, Stand 2017, wäre es etwa zutreffend. Alle Rechte vorbehalten sächsisches Titel Staatsministerium des Innern / Marco Kubitz Illustration Ende. Wir freuen uns über Rückmeldungen zu unserer Arbeit. Allerdings erhalten wir immer wieder eine bestimmte Art von Zuschrift, die uns ratlos macht. Die Absender, innen beschweren sich darüber, dass die von uns verwendeten Schreibweisen mit Gender-Sternchen, Doppelpunkt oder Nennung beider Geschlechter unzumutbar und hässlich seien, dass wir damit die deutsche Sprache verhunzten und uns und den Lesenden generell keinen Gefallen täten. Diese Zuschriften lassen uns jedes Mal irritiert zurück. Denn sie zeigen, was für uns als Redaktion selbstverständlich scheint, ist es für einige unserer Leser, innen offenbar noch nicht.
Okay, aber das war jetzt wirklich sehr interessant. Also bei dir hat der Reader das aber ja jetzt eigentlich schon so ausgesprochen, wie es vorgesehen war, nämlich dort, wo ein Sternchen oder ein Doppelpunkt in den Worten war, einfach eine Pause gelassen. Liegt es daran, dass du dir das schon so eingestellt hattest?
Ehrlich gesagt, habe ich das nicht aktiviert. Also manchmal hängt es tatsächlich von der Stimme ab. Also es ist immer relativ kompliziert bei Assistenttechnologien. Manchmal, man kann ja unterschiedliche Stimmen einstellen. Also man kann auch eine männliche, eine weibliche. Und dann gibt es unterschiedliche Synthesizer. Und da stecken natürlich auch Regeln dahinter, wie die Sachen ausgesprochen werden. Und manchmal macht ein Synthesizer, ein Sprachsynthesizer etwas anderes als ein anderer, weil die Regeln einfach anders formuliert wurden.
Was war das jetzt für ein Reader, den wir gehört haben?
Also das Programm selber heißt NVDA, das ist sozusagen der Screenreader. Und die Sprachausgabe nennt sich, das ist so eine Windows-eigene Stimme, die in Windows 10 zum Beispiel integriert ist. Der Name ist mir gerade entfallen, aber genau, das ist eine integrierte Stimme von Windows.
Okay, aber das heißt, offensichtlich gibt es ja jetzt schon dann einige Programme bzw. Sprachausgaben, die das genauso aussprechen, wie es im Grunde auch vorgesehen wäre, wenn man das in die gesprochene Sprache übersetzt, ist geschrieben. Was mir gerade auch noch aufgefallen ist, wir haben ja an einer Stelle haben wir so eine neutrale Formulierung auch verwendet, Lesende, glaube ich. Es ist etwas, was generell zu empfehlen ist, weil es erstmal dieses ganze Problem, dieses ganze Dilemma auflöst, dass man eben entweder ein Sternchen oder eine Doppelnennung verwenden muss?
Genau, also genau, ich weiß jetzt nicht, wie die Form heißt, aber Studierende, Lesende, solche Sachen oder Teilnehmende, sage ich oft, das ist eigentlich so, ich weiß nicht, ob es die sprachlich eleganteste Form ist, aber es ist eigentlich eine ganz gut lesbare Form auf jeden Fall.
Ja, also wenn es sozusagen die Möglichkeit gibt, tatsächlich eine neutrale Formulierung zu nutzen, finde ich, ist es eigentlich auch immer etwas, das ich gerne mache, weil es genau dieses ganze Problem umgeht und man dann halt zumindest an anderen Stellen, ist ja schwieriger, aber an einigen Stellen dann gar nicht erst das Problem hat, eben sich entscheiden zu müssen, welche Schreibweise man sonst eben verwenden muss. So. Ja, und die ganzen Sachen, die wir davor gehört haben, zum Beispiel in der Bildbeschreibung, war zwischendurch ja immer wieder Titel dazwischen. Woran liegt das? Haben wir da irgendwie schlecht formatiert? Oder
nee, es lag, glaube ich, daran, dass die Bildbeschreibung ein bisschen länger war. Da will wahrscheinlich einfach darauf hinweisen, dass man immer noch in der Bildbeschreibung drin ist.
Wie macht man das, dass man immer noch darauf hinweist, dass man immer noch in der Bildbeschreibung drin ist?
Also er sagt immer zwischendurch Titel, weil er darauf hinweisen will, dass man immer noch in der Bildbeschreibung ist und nicht noch nicht im Please-Text drin ist.
Alles klar, genau. Und dann war ja quasi, als es dann losging mit der Überschrift, sagt er dann irgendwie, was war die Formatierung oder so, was auch immer wir da haben, Überschrift 1, dann ist es weiter mit der Überschrift. Ja, super. Da haben wir jetzt einmal ein Hörbeispiel gehabt, wie das klingt, sagen, wenn man sich unsere Seite mit einem Screenreader anhören würde. Wir hatten noch den Hinweis bekommen, dass es den sogenannten Binnenpunkt gibt, also sagen NutzerpunktInnen, und dass das Reader-kompatibel sei, weil es tatsächlich genau als so eine kurze Pause ausgesprochen wird. Weißt du da irgendwas Näheres zu?
Halte ich für eine ganz ungünstige Lösung. Also ich benutze zum Beispiel einen Screenreader, der heißt Talkback auf meinem Handy, auf meinem Android-Handy. Und der kann zum Beispiel diese Punkte teilweise nicht richtig interpretieren. Da steht irgendwie, Ludwig der 14. macht das und das. Und bei der 14. quasi als römische Zahl mit einem Punkt dahinter. Und dann denkt er, okay, ab 14. Punkt ist der Satz sozusagen zu Ende und hebt dann die Stimme, also senkt die Stimme ab beim Punkt und hebt dann die Stimme beim nächsten Wort an, was dann immer zu ein bisschen Verwirrung führt. Also der Punkt ist, glaube ich, die ungünstigste Lösung überhaupt.
Alles klar. Also deine Empfehlung wäre im Grunde auch an uns, einigt euch einfach auf eine Schreibweise, zum Beispiel den Doppelpunkt, und zieht das durch auf der kompletten Seite.
Das wäre meine Empfehlung, genau.
Auch wenn dann im Moment noch das dazu führt, dass dann jedes Mal im Zweifelsfall Nutzer-DoppelpunktInnen ausgegeben wird.
Genau, also ich glaube, die Personen können durchaus in der, es ist einfach die gesellschaftliche Realität, dass diese gendergerechte Sprache jetzt einkehrt, und es ist ja auch in Ordnung, die Sprache verändert sich halt, und früher oder später muss man sich daran gewöhnen, dass es halt passiert, und die Gewöhnung sozusagen ist eigentlich der Hauptfaktor. Wir haben uns ja auch an ganz andere sprachliche Konstrukte gewöhnt, von dem her ist das jetzt nicht die Herausforderung, aber die Gewöhnung kann erst eintreten, wenn man möglichst eine Variante hat, die sich flächendeckend durchsetzt.
Ja, das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. Welche Seiten im Netz machen es denn deiner Meinung nach im Moment schon sehr gut, was Barrierefreiheit angeht?
Also generell Barrierefreiheit?
Ja.
Oder gendergerechte Sprache?
Nee, generell Barrierefreiheit.
Generell Barrierefreiheit. Es gibt da jetzt kein Portal, was ich eindeutig empfehlen würde. Also wer relativ viel mehr macht, ist die Aktion Mensch und die Unterportale von der Aktion Mensch. Da gibt es ja ganz viele, inklusion.de und familienratgeber.de. Die geben sich auf jeden Fall große Mühe, Barrierefreiheit umzusetzen, achten auch zum Beispiel auch auf die Sprache, ob das eine gut verständliche Sprache ist, Bildbeschreibung natürlich. Die Social-Media-Kanäle sind auch relativ gut barrierefrei, also die achten da auf jeden Fall sehr stark drauf. Ansonsten wirklich jedes Portal hat Vorteile für die eine Gruppe und Nachteile für eine andere Gruppe.
Also jetzt so von den Nachrichtenseiten irgendwie Zeit Online oder Spiegel Online oder die größeren Nachrichtenseiten sind, machen die das ganz gut? Hast du den Eindruck, dass die das auf dem Schirm haben und sich um das Thema kümmern?
Also bei Zeit Online auf jeden Fall. Die haben, glaube ich, auch irgendwann mal einen Preis für die das war natürlich eine vorvorletzte Version der Webseite, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele Relaunches die seitdem hatten. Generell sind eigentlich die Nachrichtenportale alle, muss man ein bisschen relativieren. Was immer so ein bisschen schwierig ist, ist, wenn zu viel Werbung drauf ist, weil das immer so ein bisschen ein Ablenkungselement ist. Aber generell sind die,
weil sich die Werbung dann schwer überspringen lässt, quasi. Man kann da nicht einfach weggucken.
Teilweise diese Werbebanner irgendwie, man ruft die Webseite auf in dem Desktop-Browser und das Werbebanner nimmt irgendwie die Hälfte des Bildschirms ein und da muss man dreimal scrollen, um zum Inhalt zu kommen. Das ist natürlich auch für Sehende ein Ärgernis, aber auch für Sehbehinderte oder auch für die Hilfstechnologien. Aber generell ist es eigentlich, sind eigentlich die meisten Nachrichtenportale, dadurch, dass sich so ein einheitliches Design durchgesetzt hat, sind die eigentlich relativ zugänglich. Also ich habe jetzt noch keine oder ganz wenige Portale, Nachrichtenportale gesehen, die gar nicht benutzbar sind. Und ich sag mal, diese großen Spiegel Online, Zeit Online, Fokus, Stern, die sind eigentlich relativ gut zugänglich.
Und gibt es welche, wo du wiederum sagst, totale Katastrophe? Also die machen das ganz schlecht gerade?
Also in der Regel sind das tatsächlich diese Lokalzeitungen, wo man tatsächlich irgendwie häufig mit der Hilfstechnologie in der Werbe, in irgendeinem Werbebanner drin stecken bleibt oder mitten im Artikel. Da liest man so einen Artikel flüssig durch und kriegt dreimal irgendwelche Werbegeschichten vorgelesen. Das ist natürlich auch für eine blinde Person einfach unheimlich unübersichtlich. Das Coole ist heute ja, dass es diesen Lesemodus gibt. Also man drückt irgendwie eine Taste oder tippt da oben rechts auf Lesemodus. Und da kriegt man häufig quasi den Artikel, nur den Artikel angezeigt und mit relativ wenig Ablenkungselementen. Und das ist wirklich eine große Hilfe für gerade für blinde oder sehbehinderte Personen, weil sie sich dann auf den Inhalt konzentrieren können.
Du hattest, ich habe ein bisschen deinen Twitter-Stream geguckt und du hattest vor einer Weile getwittert, schade, dass digitale Barrierefreiheit immer auf Barrierefreiheit für Blinde und Sehbehinderte reduziert wird, als ob es keine anderen Behinderungen gäbe. Worauf sollte man denn noch achten, wenn man seine Website dann wirklich für alle barrierefrei einrichten will? Du hattest gerade schon erwähnt, eben das Thema leichte Sprache, ne, das wahrscheinlich auch eine große Herausforderung noch darstellt, aber was noch sonst?
Also das Thema Barrierefreiheit ist natürlich ein unendliches Thema, aber ich glaube, es ist tatsächlich, man sollte sich darauf konzentrieren, möglichst wenig Ablenkungselemente einzubauen. Also ich sag mal, je weniger Inhaltselemente ich verwende, desto besser, weil man sich da besser auf den Inhalt konzentrieren kann und das so ein bisschen die Komplexität aus dem Webauftritt auch rausnimmt.
Also du meinst deswegen, genau sowas wie Banner oder irgendwelche genau. Störer noch irgendwie die Seite
deswegen sind wir auch so froh, dass sich die mobilen Geräte so durchgesetzt haben, weil die Leute da gezwungen sind, so ein bisschen zu reduzieren ihre Webseiten, den Umfang der Webseiten. Genau, Videos, die von selber starten, das ist immer so eine ganz große Katastrophe, auch für Menschen mit Autismus, weil die dann sich sehr schnell leicht ablenken lassen davon, aber auch für Blinde, die dann die Sprachausgabe nicht verstehen können.
Ja, ich glaube, Videos, die von selber starten, genau. Sind selbst bei nicht behinderten Menschen eine sehr verhasste Funktion, die viel Unmut hervorlöst.
Ja, genau. Der Firefox interpretiert das ja mittlerweile standardmäßig, deswegen ist er auch einer der beliebteren Browser unter behinderten Personen. Ansonsten, das Thema Sprachverständlichkeit ist, glaube ich, auch so etwas, worauf man ganz gut achten sollte, dass man irgendwie vielleicht, wenn man viele technische Begriffe zum Beispiel verwendet, dass man die kurz erklärt oder ein Glossar hat, wo die Begriffe dann kurz erklärt werden. Vielleicht auch alternative Zugangswege, so etwas wie eine Infografik, die das Ganze noch ein bisschen veranschaulicht oder Verbindungen zwischen Themen veranschaulicht. Also ich glaube, das Potenzial ist auf jeden Fall relativ groß und wichtig ist auch, dass man irgendwie anfängt damit.
Auch ein sehr guter Hinweis. Ich hatte jetzt noch gesehen, in den USA ist ja die Juristin Harbin Girma, die jetzt einen Online-Verlag verklagt, weil der für blinde Personen keine auslesbaren Texte zur Verfügung stellt. Also sie hat das gemacht und sie hat tatsächlich gewonnen. Denkst du, sowas wäre auch in Deutschland vorstellbar?
Es gibt tatsächlich also in Amerika ist es ja, die sind noch ein bisschen weiter, die haben ja diesen Americans with Disabilities Act, das ist ein Gesetzeswerk aus den 90ern und das schreibt relativ stark Barrierefreiheit vor. Also in den USA, wenn man irgendwo in die Provinz fährt, in irgendein Restaurant oder in einen Pub oder was auch immer, kann man sich relativ sicher sein, dass da eine Rollstuhlrampe und ein rollstuhlgerechtes PC ist, was in Deutschland ja überhaupt nicht der Fall ist. Und in Deutschland gibt es, beziehungsweise in der EU, gibt es seit letztem Jahr den European Accessibility Act, der Barrierefreiheit in bestimmten Bereichen vorschreibt. Also Online-Banking ist so ein Bereich, die Automaten der Verkehrsbetriebe, also da, wo ich die Tickets kaufe, und E-Commerce und E-Books. Der wird aber erst, also der ist letztes Jahr verabschiedet worden, da gibt es natürlich diese langen Übergangsfristen. Dann werden auch die Anbieter von Büchern zum Beispiel oder von elektronischen Büchern auch zur Barrierefreiheit verpflichtet sein. Ansonsten ist das Klagewesen, sage ich mal, oder die Klagerechte in Deutschland zumindest relativ schwach ausgeprägt.
Ja, weil es gibt ja auch das Antidiskriminierungsgesetz, das in Deutschland ja schon seit geraumer Zeit gilt, wo ja auch drin steht, dass Diskriminierung auf Basis von Behinderungen auch verboten ist, aber warum ist das ein Problem? Also da würde ich zumindest so sehen, ja auch reinfallen, dass man halt eben zum Beispiel als Person mit Sehbehinderung zu bestimmten Services dann keinen Zugang hat. Warum funktioniert das dann nicht oder warum fällt das nicht darunter unter das AGG?
Ich befürchte, das ist einfach auch ganz bestimmte Bereiche, die natürlich auch wichtig sind. Also Doch gerade das Thema Diskriminierung bei Bewerbung ist natürlich bei ganz vielen Gruppen, Homosexualität oder Migrationshintergrund, auch Gender, klar verboten. Miete, also wenn man eine Wohnung mieten möchte, da ist es verboten. Oder eine grundlose Diskriminierung, wenn ich irgendwie in eine Kneipe möchte, in einen Club möchte oder solche Sachen. Das ist klar, aber gerade dieser ganze privatwirtschaftliche Bereich, der ist da so gut wie nicht abgedeckt. Mhm, also zumindest ist es gerade nicht möglich, die zu verklagen. Deswegen.
Mhm. Du hast unter anderem auch geschrieben, dass es diese Vorstellung gibt, dass Barrierefreiheit ein Thema der Nettigkeit sei. Oder also ich will jetzt nicht Political Correctness sagen. Ich finde, Political Correctness ist ein von Rechten geprägter Begriff, den wir eigentlich so nicht nutzen sollten. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also nach dem Motto, das ist jetzt total sozial von uns, dass wir jetzt auch noch unseren Service oder unsere Webseite dann irgendwie barrierefrei machen. Ja, ist das so? Ist das einfach ein, würdest du sagen, das ist einfach eine Frage von Freundlichkeit oder Respekt gegenüber Personen?
Es ist, glaube ich, mehrere Dimensionen. Also natürlich ist es einfach ein Gebot der, ich sag mal, wenn jemand hingeht und seine Webseite nicht barrierefrei macht, dann ist es ganz, ganz häufig tatsächlich einfach jemand, der keine großartige Ahnung von Webdesign hat. Ich will das mal ganz so hart sagen, wenn ich ordentlich mit HTML und CSS arbeite, dann wird meine Webseite sehr wahrscheinlich gut nutzbar für Menschen mit Behinderung. Und wenn ich das nicht ordentlich mache, wenn ich irgendwie nur sage, ja, korrigier bitte das rot markierte Feld, aber ich weiß, irgendwie 8% der Männer haben eine Farbenblindheit, dann habe ich einfach nicht ordentlich gearbeitet. Da habe ich keine Ahnung von Barrierefreiheit, von Usability und von gutem Webdesign. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, es ist einfach auch natürlich eine Frage des Respekts vor bestimmten Menschengruppen, die natürlich auch Probleme haben, die Webseite dann zu nutzen. Und genau, also es ist so, als ob ich eine Webseite mit lauter Rechtschreibfehlern rausschicke. Das zeigt einfach, dass ich kann, es ist mir egal, was die Leute über mich denken, dass ich, irgendein Wort nicht richtig schreiben kann, dass ich von Rechtschreibung und Orthographie keine Ahnung habe, würde kaum jemand machen. Aber die Webseite nicht barrierefrei machen, das ist okay, oder was?
Also im Grunde ist es auch eine Frage der eigenen Peinlichkeitsgrenze, sozusagen, mit was man überhaupt öffentlich geht. Ne? In anderen Bereichen ist das den Leuten vielleicht eher peinlich, sowas wie schlechte Grammatik oder falsche Grammatik, schlechte Rechtschreibung auf der Seite zu haben, aber in dem Bereich offensichtlich noch nicht peinlich genug.
Ganz genau, ja.
Soweit ich weiß, ist es aber zum Beispiel auch so, dass es ja Google auch belohnt, wenn man zum Beispiel gute Alt-Texte und gute Bildbeschriftungen macht. Also unter anderem Barrierefreiheit ja auch von Suchmaschinen dann belohnt wird. Das heißt, es gäbe ja auch einfach ganz pragmatisch, selbst wenn man sagt, ist mir eigentlich alles aus Gründen des Respektes oder der Nettigkeit total egal, gibt es ja durchaus einfach sehr pragmatische Gründe, das zu machen, auch für Leute, oder?
Auf jeden Fall, genau. Also wenn man es von Anfang an einplant, man sagt ja immer, Barrierefreiheit ist so unheimlich teuer, aber es ist so wie bei unserem Berliner Flughafen, wenn man irgendwie nicht von Anfang an alle Sachen mitdenkt, dann ist klar, dass es irgendwann teurer wird. Wenn man es von Anfang an mitplant und jemanden hat, der ein bisschen Ahnung davon hat, dann muss es gar nicht mal mehr kosten. Und es kann sich auf jeden Fall wirtschaftlich rentieren, weil ich natürlich, wenn ich meine Website nicht barrierefrei mache, wenn ich meinen Shop zum Beispiel nicht barrierefrei mache, okay, dann kann ich halt nicht dort einkaufen. Ne? Dann muss ich mir halt einen Shop suchen, eine Online-Apotheke zum Beispiel, wo ich meine Medikamente dann kaufen kann und dann kriegt die halt mein Geld.
Das heißt, gerade wenn ich etwas anbiete, das ich verkaufen will, ist es auch einfach ein wirtschaftlicher Vorteil, den ich mir dann dadurch verschaffe und überhaupt keine Frage der Nettigkeit.
Definitiv, also auf jeden Fall. Ich nehme immer mal so ein Beispiel, es wird wahrscheinlich irgendwann in Zukunft möglich sein, rein über diese smarten Lautsprecher Formulare auszufüllen oder irgendwie einen Artikel zu bestellen. Und wenn ich die Webseite barrierefrei mache, dann könnte ich im Prinzip komplett so ein Online-Formular komplett über Sprache ausfüllen. Und Sprache, das Coole an Sprache ist ja, das ist eigentlich das intuitivste Interface, was es überhaupt gibt, gerade bei diesen smarten Lautsprechern. Und wenn ich meine Webseite barrierefrei mache, dann könnte ich die Probleme von so einem smarten Lautsprecher mir den Inhaltsbereich vorlesen lassen, müsste mir nicht die ganze Navigation oder sowas anhören oder ein Formular ausfüllen, könnte meine ganzen Angelegenheiten über so einen smarten Lautsprecher abwickeln, was ja auch eine ganz tolle Sache für Senioren oder so ist, für die diese Technik immer so ein bisschen schwierig zugänglich ist.
Nutzt du auch Alexa oder einen von diesen smarten Lautsprechern selber zu Hause?
Ehrlich gesagt, aus Datenschutzgründen nicht. Ich weiß nicht, wie viele mithören, deswegen nein.
Ja.
Also auf dem Handy mache ich das so ein bisschen mit Spracheingabe, Diktieren und solche Sachen, aber zu Hause nicht.
Ja, das ist dann das andere Problem, das damit einhergeht. Auf jeden Fall. Ja, Domingos, vielen Dank, dass du als Gast in unserem Podcast gekommen bist, um mit uns über diese ganzen Themen zu sprechen. Super interessantes Thema. Soweit ich weiß, hast du ja auch ein Buch zu Barrierefreiheit im Netz geschrieben. Das heißt, falls ihr euch noch tiefergehend für das Thema interessiert, schaut euch das Blog an von Domingos, schaut euch vielleicht dieses Buch an. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Netzpolitik ist eine Plattform, die sich größtenteils über Spenden finanziert. Das heißt, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn euch unsere Arbeit generell gefallen hat, dann könnt ihr uns mit einer Spende unterstützen. Wenn ihr diesen Podcast irgendwo hört, wo man ihn bewerten kann, dann freuen wir uns über eine gute Bewertung, was bedeutet, dass wir mehr Sichtbarkeit bekommen für dieses Thema. Und ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Wir sind in 2 Wochen mit der nächsten Folge wieder dabei. Danke, Domingos.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.